WDR 5. Das Tagesgespräch mit Jürgen Wiebicke.
Dann sage ich mal guten Tag. Nach einem Wochenende, an dem Braunkohlegegner wieder auf den Beinen waren. Am Samstag haben sich eine Handvoll Aktivisten an ein Förderband gekettet im Tagebau von Hambach im Rheinischen Revier. Und gestern ist es Demonstranten auch wieder gelungen, auf das Tagebaugelände draufzukommen. Sie waren interessant ausgerüstet mit Musikinstrumenten. So wollten sie Bagger an der Produktion dieses Stoffes hindern, der als besonders klimaschädlich gilt. Strafrechtlich nennt sich das Hausfriedensbruch. Hausherr über dieses Riesenloch ist der RWE-Konzern und der beschäftigt inzwischen, oder noch muss man sagen, denn er ist ja in einer schweren Krise, fast 60.000 Menschen. Ein Konflikt also zwischen Klimaschutz und Arbeitsplätzen, der offenbar immer unerbittlicher ausgetragen wird. Am vorvergangenen Wochenende, Sie werden sich daran erinnern, hat die Polizei ja fast 800 Strafanzeigen geschrieben. Wie sehen Sie diese Gefechtslage, den Streit um die Braunkohle? Wie weit dürfen Proteste gehen und wie kann dieser Konflikt befriedet werden? Das sind die Fragen heute fürs WDR 5 Tagesgespräch und Sie sind eingeladen mitzudiskutieren unter 0800 5678 und 3x die 5. Immer wieder Proteste im Rheinischen Revier, wie beurteilen Sie das? 0800 5678 und 3x die 5. Heute geht es um die Braunkohle im WDR 5 Tagesgespräch. Auch an diesem Wochenende haben die Gegner der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen wieder mobil gemacht. Wie lässt sich in Ihren Augen der Konflikt um diesen Energieträger befrieden? Wie weit dürfen Proteste gehen? Rufen Sie an unter 0800 5678 und 3x die 5. Das Gästebuch auf wdr5.de streikt heute ein bisschen. Umso besser, wenn Sie dann lieber mit uns telefonieren. Und das hat sich zum Beispiel Ulrich Dondorf vorgenommen in Eschweiler. So, morgen Herr Dondorf, da haben wir es doch.
Ja, guten Morgen.
Was wollen Sie uns denn zur Braunkohle sagen?
Ja, zuerst einmal sehe ich im Moment noch ein Problem mit den regenerativen Energien, dass die nicht so zur Verfügung stehen, dass wir den Strom dann auch haben, wenn wir ihn brauchen. Mhm. Also im Moment haben wir keinerlei Probleme mit der Stromversorgung, wie in anderen Ländern, wo also mal stundenweise der Strom ausfällt. Und wenn wir uns komplett auf die regenerativen Energien festhalten würden, dann kann es durchaus passieren, dass wir dann an irgendeiner Stelle keinen Strom haben, weil eben kein Wind weht, keine Sonne scheint oder sonst irgendwas ist. Wir brauchen irgendwo Energiequellen, die sicher zur Verfügung stehen.
Und da kommt dann in Ihren Augen die Braunkohle ins Spiel.
Zum Beispiel auch die Braunkohle, ja.
Mhm. Ich sage Ihnen, wen wir heute eingeladen haben. Das ist Rainer Thiel aus der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Er sitzt im Umweltausschuss und er hat seinen Wahlkreis rund um Dormagen und wie heißt das bei Ihnen? Neuss 2 herum, also hart an der Kante zum großen Loch. Morgen, Herr Thiel.
Guten Morgen, Herr Wiebicke.
Ja, das, was Herr Dondorf gesagt hat, die Braunkohle wird gebraucht, um die Spitzen bedienen zu können, wenn wenig Wind weht und wenn die Sonne nicht so scheinen will. Das ist, glaube ich, auch die Argumentation Ihrer Fraktion.
Ja, zu meinem Wahlkreis gehört auch Grevenbruch, das schöne Grevenbruch und das lebenswerte Rommerskirchen. Und dann wissen Sie, dass das direkt an den Kraftwerkstandorten ist. Und da beginnt auch der Tagebau Garzweiler, sodass wir sehr massiv mit dem Thema befasst sind. Aber wir haben auch die Aluminiumindustrie bei uns im Wahlkreis und den Chempark, eine großchemische Anlage und viele energieintensive Industrien. Und wir haben die Großstadt Köln. Und der Anrufer hat insofern recht, die regenerativen Energien sind zurzeit überhaupt nicht in der Lage, eine Großstadt wie Köln mit Strom zu versorgen oder Industriebetriebe aufrechtzuerhalten. Und wir werden bis 2022 aus der Atomenergie aussteigen. Und da wird energiezuverlässige, auch bezahlbare Energie gebraucht. Und da wird die Braunkohle auch noch gebraucht. Und die Braunkohle ist eine Brückentechnologie, die uns helfen wird, den Umstieg über die Jahrzehnte hinzukriegen. Und ja, so lange brauchen wir sie halt.
Wie lange soll denn Ihre Brücke tragen?
Bei uns im Rheinischen Revier haben wir Zeitrahmen, die gehen von 2045, vielleicht ein bisschen darüber hinaus noch. Das hängt davon ab, in welchen Mengen was in Anspruch genommen werden kann. Aber wir haben ja jetzt schon im Rheinischen Revier die Situation, dass wir Kraftwerkskapazitäten abbauen. Warum dann hier noch Leute hinkommen zu demonstrieren, ist für mich ein bisschen eine offene Frage.
Ist das denn, Herr Donndorf, für Sie in Eschweiler auch eine offene Frage? Sie haben es ja auch nicht weit bis zur Braunkohle.
Ja, hier in Eschweiler ist ja direkt angrenzend der Tagebau Hinden. Und hier wird ja auch Strom durch die Braunkohle produziert.
Sind Sie denn persönlich in irgendeiner Weise mit diesem Energieträger verbandelt?
Ja.
Dann sagen Sie uns, in welcher Weise?
Ich bin bei RWE beschäftigt.
Oh, dann interessiert mich das natürlich sehr, wie in der Belegschaft über die Proteste gesprochen wird. Was war bei Ihnen los in den letzten Tagen?
Ja, bei uns war sehr viel los, weil das, ich sag mal, das erste große Problem, was wir haben, sicherzustellen, ist, dass niemand, der da, ich sag jetzt mal, auch widerrechtlich aufs Gelände kommt, irgendetwas passiert. Weil die Leute, die ja aufs Gelände kommen, die kommen ja auch teilweise gar nicht aus der Region, die kennen sich nicht aus. Und ja, die sind letztendlich auch betriebsfremd. Und da besteht, ich sag mal, bei uns die erste Pflicht, so hat man es uns zumindest befohlen, sag ich mal, oder aufgetragen, dass keinem der Leute irgendetwas passiert.
Die da auf das Gelände eindringen, meinen Sie?
Ja, genau.
Sie sagen das, weil es ja Diskussionen darum gab, wie sich der RWE-Werkschutz verhalten hat bei den Demonstrationen am vorvergangenen Wochenende?
Wie der Werkschutz sich verhalten hat, ja, ich sag mal, der muss natürlich gucken, dass keiner aufs Gerät kommt, weil da ist eben Gefahr. Bei uns darf auch nicht jeder, auch selbst wenn er RWE-Beschäftigter ist, auf so ein Gerät drauf. Dann muss je nachdem ein Ortskundiger mitgehen. Ne? Und jetzt kommt da ein ganz Fremder hin und will aufs Gerät drauf, da bestehen natürlich Gefahren. Und ich sag mal, wenn eine Person von dem Gerät oder auf dem Gerät verunfallt, dann ist das Theater noch mehr groß, weil, ich sag mal, gerade Sie beim WDR ja nicht gerade freundlich über uns berichten. Ne?
Also wir laden jetzt zum Beispiel Rainer Thiel ein, der ein absoluter Freund der Braunkohle ist, oder irre ich mich da, Herr Thiel?
Ich bin sehr daran interessiert, dass wir in unserer Region keinen Strukturbruch bekommen, dass die Menschen eine Perspektive für ihre Arbeit haben und dass man in der Öffentlichkeit den Zusammenhang auch akzeptiert und anerkennt, dass wir eine sichere Stromversorgung brauchen, auch für unsere Wirtschaft, auch für uns als private Menschen, die in Häusern wohnen und Geräte nutzen und dass eine gewisse Realitätsverweigerung auch da überwunden wird. Und in der Form bin ich selbstverständlich sehr da solidarisch mit den Beschäftigten im Braunkohlerevier.
Also Herr Donndorf, ich darf Ihnen versichern, was den WDR und vor allem was hier unser WDR-5-Tagesgespräch angeht, da sind die Freunde und die Gegner der Braunkohle gleichermaßen eingeladen, hier mitzudiskutieren unter 0800 5678 und 3x5. Ich bedanke mich für Ihr erstes Wort. Das nächste kommt aus Rötchen und zwar von Friedhelm Tappert. Morgen, Herr Tappert.
Ja, guten Morgen an Sie und auch an Ihren Gast, an den Herrn Thiel und an die Zuhörer, die uns bei diesem Tagesgespräch zuhören. Ich selbst bin kurioserweise vor einiger Zeit im Rahmen eines Bildungsurlaubs zur Energiefrage gerade im Tagebau Inden gewesen.
Im Loch?
Wo der Herr aus Eschweiler, der Herr Donndorf, gerade auch drüber berichtete als RWE-Mitarbeiter.
Ja.
Die sind also offiziell und legal in den Tagebau Inden mit dem RWE-Geländebus gefahren und konnten uns also das Gesamte ansehen. Wenn man dann reinkommt in einen solchen Tagebau wie Inden, das ist der kleinste der drei Tagebaue, dann wird man erschlagen von dem, was also da passiert. Soweit das Auge reicht, eine Wüste ohne Ende, die Erde aufgewühlt in hunderten Meter Tiefe, riesenlange, kilometerlange Förderbänder, Riesenbagger, die auf der einen Seite vielleicht faszinierend, auf der anderen Seite erschrecken. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Bus bis auf ein paar Meter ranfährt und sich wie eine Ameise vorkommt. Also es ist schon erschreckend, wenn man also auch auf legale Art und Weise in den Tagebau reinfährt.
Also war es zunächst mal die Landschaftszerstörung, die Sie zuallererst bewegt hat?
Ja, also die ist in einem Ausmaß, wie es europaweit nur in Nordrhein-Westfalen gibt, in der Größenordnung der drei Tagebau halt innen als kleinsten Hambach und natürlich auch Obengartweiler 1 und 2.
Ja.
Das ist also erschreckend. Das sollten wirklich mal viel mehr Leute sich persönlich ansehen. Leider Gottes ist es auch in unserer Region so, dass vielleicht 1% der Leute jemals in einem solchen Tagebau waren, dann würde man wahrscheinlich eine andere Stellung dazu haben. Aber jetzt zu den Protesten als solches. Wir haben natürlich mit dem RWE offiziell diskutiert und man versuchte uns natürlich auch über die Notwendigkeit der Tagebau zu überzeugen. Allerdings bei einem Bildungsurlaub, wo die Leute auch dann interessiert sind, ist alles ein bisschen schwierig. Es gab also durchaus eine konträre Diskussion dabei.
Mhm.
Und wenn ich dann sehe, was also im Laufe der Jahrzehnte an Protesten erfolgt, zum Beispiel durch die Umweltverbände wie den BUND, der seit Jahrzehnten dagegen kämpft, mit mehr oder weniger Erfolg, sage ich mal, dann habe ich ein gewisses Verständnis für die Protestler, die jetzt sagen, so kann es nicht weitergehen, das läuft jetzt schon seit zig Jahrzehnten so und wir müssen also da eins draufsetzen und auch die Grenzen und das Gesetz überschreiten, um aufmerksam zu machen und ein vorzeitiges Ende der Braunkohle herbeizuführen.
Herr Tappert, jetzt hätten Sie mal das Gesicht von Rainer Thiel aus der SPD-Fraktion sehen sollen. Er zuckte zusammen, als Sie sagten, dass man auch die Protestformen erweitern soll. Warum, Herr Thiel?
Ja, ich sag mal, ich würde das nicht tolerieren. Ne?
Ja, also hören wir erstmal Herrn Thiel.
Herr Tappert,
um Herrn Thiel zu sagen, er weiß genau, wenn er dann im Ausschuss ist, dass die Braunkohle, das, was an für sich gefordert wird, die Unstetigkeit von Wind- und Sonnenenergie auszugleichen, am allerwenigsten geeignet ist. Wir haben etliche hochmoderne Gaskraftwerke, die eben auch stillliegen, weil sie mit der billigen Braunkohle gar nicht tolerieren können. Und die gehören eingesetzt, um den Ausgleich zu schaffen. Die Braunkohle
Herr Tappert,
ist dann
unbedingt
in der Lage zu.
Jetzt die Gerechtigkeit, das Gegenwort von Herrn Thiel.
Also Herr Tappert, ich habe gezuckt, als Sie sagten, dass jetzt genügend Anlass sei, dass sich Demonstranten über Recht und Gesetz hinwegsetzen sollen, weil es irgendwie genug sei. Und das muss ich schärfstens zurückweisen. Wir haben das Recht in unserer Demokratie, sich öffentlich zu versammeln, zu demonstrieren, aber gewaltfrei. Man darf sich nicht in Uniform kleiden, das war hier auch der Fall, und nicht vermummen, weil man bekennt sich ja zu einer bestimmten Meinung und man darf vor allen Dingen nicht in fremdes Gelände eindringen. Und was hier passiert ist, das ist eine illegale Betriebsbesetzung mit dem Ziel, den Betrieb zum Stillstand zu bringen. Und das
was
kann
ja auch am Wochenende dann für eine gewisse kurze Phase wieder gelungen ist.
Was gelungen ist insofern, dass zwei Bagger stillgestanden haben mit der Rücksicht darauf, das hat ja der Kollege aus RWE eben auch erwähnt, dass Menschen nicht zu Schade kommen, die sozusagen widerrechtlich sich da in Gefahr begeben. Also die werden dann auch noch geschützt. Das ist der eine Teil, das muss ich schärfstens zurückweisen. Und die inhaltliche Argumentation, sage ich nochmal, mit der Brückentechnologie.
Was jetzt die Landschaftszerstörung angeht.
Nein, was erstmal die Funktion der Braunkohle betrifft. Das liegt in der Natur der Sache, dass Tagebau eben diese Eingriffe hat. Unter Tage sehen Sie es nicht. Wenn Sie nach Kanada fahren oder nach Südafrika oder gucken sich Tagebau in anderen Gegenden der Welt an, da wird es auch mal lohnen, dass Umweltaktivisten da hinfahren, nach China beispielsweise, da kommen sie zu ganz anderen Bildern. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, ist das gerechtfertigt, was da getan wird?
Mhm.
Und das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2013 aufgrund einer Klage des BUNDs gesagt, das ist gerechtfertigt und was da gemacht wird, dient dem Allgemeinwohl. Und es dient deswegen dem Allgemeinwohl, weil genau das damit verbunden, was ich eben gesagt habe, im Energiemix leistet die Braunkohle den Bestandteil, dass wir eine sichere Energieversorgung haben. Und wenn das hier mit den Gaskraftwerken gesagt wird, Gaskraftwerke emittieren weniger, das ist richtig. Wäre auch gut, wenn die mehr im Geschäft wären, aber da müssen wir das EEG-Gesetz ändern. Und durch die Zusammenhänge mit dem EEG-Gesetz und dem Marktgeschehen ist es einfach so, dass die Gaskraftwerke, die mit einer hohen Investition teurer sind, vom Markt gedrängt werden.
Also ich bin mir sicher, Herr Tappert, Sie könnten jetzt antworten, auch mit dem vielen, was Sie bei Ihrem Bildungsurlaub zur Energieversorgung gelernt haben. Aber das nächste Wort kommt nicht von Ihnen, sondern von Christoph Wallberg aus Nettetal. Unsere Nummer ist die 0800 567 835 und wie ich merke und höre, funktioniert auch das Gästebuch auf wdr5.de wieder. Morgen, Herr Wallberg.
Morgen. Ja, also ich bin auch dafür, dass der Tagebau irgendwann aufhört, weil ich meine, ich bin damit groß geworden in Mönchengladbach. Wir haben immer um uns rum die ganzen Löcher gehabt und diverse Autobahnumlegungen und etc. Aber ich denke, dass das, da gebe ich der Politik, glaube ich, schon recht. Also ich glaube schon, dass es nötig ist, dass die Kraftwerke noch am Netz bleiben, weil man kann ja nun noch nicht alles haben. Also ein Umstellen auf regenerative Energie ist doch sicherlich das, was alle wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Konzern wie RWE freiwillig 100 Bagger da reinstellt, Kilometer von Förderbändern dahinstellt, wenn die das Ganze auch günstiger haben könnten, indem die regenerativ fördern. Jetzt wissen wir aber doch alle aus den Medien, dass regenerative Energie nicht speicherfähig ist, dass Stromtrassen fehlen, dass die Versorgung einfach nicht gewährleistet ist. Gas kommt, soweit ich weiß, hauptsächlich in großen Mengen auch aus dem Ausland. Das heißt, das müssen wir dann auch wieder kaufen. Und das ist doch etwas, was uns wirtschaftlich beeinträchtigt, eben als Wirtschaftsstandort auch konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm. Wenn wir wirklich jetzt sagen, wir schalten morgen die Kohlekraftwerke in Grevenbroich und Eschweiler ab, dann möchte ich sehen, wie viele Leute auf die Straße gehen, weil abends um 19 Uhr, wenn die Sonne weg ist und wenn kein Wind weht, irgendwo der Mixer nicht mehr funktionieren. Das sind für mich so Dinge, wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen. Bis 2025 sollen sie alle weg sein. Das ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss den Konzernen, und ich bin wirklich kein Konzernfreund, aber doch die Möglichkeit geben, auch auf wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben. Was haben wir denn davon, wenn wir jetzt alles abschalten, was unser Klima schädigt, was wir ja auf lange Sicht auch tun wollen, aber dann nicht die Möglichkeit haben, unseren Wirtschaftsstandort aufrechtzuerhalten.
Also ich glaube, weil das ja ziemlich exakt auf der Linie von Rainer Thiel aus der SPD-Landtagsfraktion liegt, wird es Zeit, an der Stelle über das zu sprechen, was jetzt mühsam zustande gekommen ist, nämlich in der Bundesregierung und in Verhandlungen natürlich auch mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Läuft es ja darauf hinaus, Herr Thiel, man weiß auch nicht, ob das wirklich in trockene Tücher kommt, dass 5 Kraftwerke, Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen zwar runtergefahren werden, aber trotzdem bereitstehen sollen als Reserve.
Also es sind möglicherweise 4 bis 5 Kraftwerksblöcke. Das entspricht dem Kompromiss, der am 1. Juli mit der Bundesregierung erzielt worden ist. Und das heißt, diese Blöcke gehen zeitweise über 5 Jahre in eine sogenannte Kaltreserve für den Fall, dass eben die dann übrig gebliebene Energieversorgung nicht ausreicht, um eben die Grundlast zu liefern, die wir brauchen. Wir haben ja jetzt genug über Industrie und Großstädte und andere Wirtschaftszweige gesprochen.
Also Kaltreserve heißt, die an normalen Tagen arbeiten die nicht.
Die nehmen nicht mehr am Marktgeschehen teil, die arbeiten nicht mehr. Die sind raus.
Und kriegen trotzdem Geld.
Die produzieren kein CO2. Und für den Fall, dass sie gebraucht werden, werden die kurzfristig hochgefahren und helfen dann, die Energieversorgung zu gewährleisten. Und dafür kriegen die selbstverständlich Geld, das ist ja auch eine Dienstleistung.
Und das ist etwas, was sie erleichtert hat, nachdem es ja erst hieß, Wirtschaftsminister Gabriel möchte eine Klimaabgabe für die besonders schädlichen alten Kraftwerke.
Die Klimaschutzabgabe hätte dazu geführt, dass der gesamte Tagebau und die Kraftwerke hier zum Erliegen gekommen wären, weil das Instrument etwas überzogen war. Es hat also den eigentlichen Zweck mehr als übererfüllt und das wäre der Strukturbruch hier in der Gegend gewesen. Das wollten wir alle nicht. Damit waren wir uns im Lande einig und haben dann auch mit Berlin darüber gesprochen, insbesondere aber auch der Konzern selber, die IGBCE, aber auch die Landesregierung. Und dann kam eben dieser Kompromiss raus. Und es geht ja darum, dass die freiwilligen Ziele der Bundesregierung, nämlich bis 2020 40% CO2 einzusparen, auch erreicht werden können. Und NRW leistet den größten Beitrag bundesweit. Auch jetzt ist es schon so, dass NRW bei den CO2-Einsparungen bundesweit die allerbesten Ergebnisse gebracht hat.
Naja, weil wir natürlich auch viel vorher geblasen haben.
Ja, aber Entschuldigung, in Bayern und Baden-Württemberg ist auch einiges los oder in Hessen, was Industrie betrifft. Und die stellen sich in der Schlange der CO2-Einsparung weit hinter uns ein.
Also, Kaltreserve heißt das neue Wort, was man in dem Zusammenhang lernen kann. Herr Wallberg, danke für Ihren Beitrag. Unter 0800 5678 und 3x5 meldet sich Petra Hempenmacher in Troisdorf. Morgen, Frau Hempenmacher.
Guten Morgen. Mein Mann und ich waren am 15.8. mit bei der Solidaritätsdemonstration in Immerath. Wir waren also nicht in der Braunkohlegrube bei der Besetzung, weil wir auch zu alt und nicht mehr fit genug für solche Aktionen sind. Die Reaktion von RWE zeigt in meinen Augen nur, wie nervös die Energiewirtschaft geworden ist, weil ihre eigenen Fehler sie jetzt einholen. Es scheint ja so, dass die angeblich so innovative Kraft der freien Marktwirtschaft sich in den Köpfen der Dinosaurier, in den Vorständen der Energiekonzerne nicht so recht entfalten kann.
Was meinten Sie, Frau Himmelmacher, mit den Reaktionen? Meinten Sie die Strafanzeigen?
Ich meine die Strafanzeigen, ich meine den Polizeieinsatz. Die Behörden hatten dem Konzern vorher nahegelegt, es stand seit Wochen im Internet, dass da Aktionen geplant waren für das Wochenende, und die Behörden hatten dem RWE-Konzern nahegelegt, für diese beiden Tage den Tagebau ruhen zu lassen. Das waren symbolische Aktionen von einigen Leuten, die nun darauf aufmerksam machen wollen, dass Klimaschutz eine Überlebensfrage der Menschheit ist.
Ja.
Und der RWE-Konzern hätte genauso das erneuerbare Energiengesetz, das seit 2002 gilt, in Anspruch nehmen können, wie wir und hunderttausende andere Menschen, die erneuerbare Energien gefördert haben, indem sie selbst Solaranlagen gebaut haben, indem sie sich an Bürgersolaranlagen beteiligt haben. Das, die Neuausrichtung der Energieversorgung ist etwas, was der RWE-Konzern und seine drei anderen Freunde komplett verschlafen haben.
Frau Hempenmacher, lassen Sie uns mal, weil das ja immer wieder in unserem Tagesgespräch eine Rolle spielt, auf die Proteste vom 15.8. zurückkommen, die dann mit den Strafanzeigen geendet haben. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ist die eine Version. Also, dass angeblich die Polizei RWE vorgeschlagen hat, lass die Produktion ruhen. Dann können die Demonstranten in den Tagebau gehen, können ihre Besetzung machen. Aber eigentlich wäre das dann, wie Frau Hempenmacher auch gesagt hat, bloß eine symbolische Handlung, die dann letztlich, weil nicht produziert wird, ins Leere läuft. Herr Thiel, was wissen Sie, was können Sie uns sagen vor dem Hintergrund, dass das auch diese Woche nochmal im Innenausschuss eine Rolle spielen wird?
Man hat ja an dem Beitrag gemerkt, dass da eine sehr hohe Emotionalität drin steckt. Das ist bei den Demonstranten und bei den Argumentationen, ich glaube, ohnehin immer sehr deutlich. Und da muss man auf die Sprache aufpassen. Mit Dinosauriern, Größe Dreckschleudern, Riesenlöcher und so weiter. Da werden dann, sag ich mal, Tatbestände suggeriert, die dann das subjektive Gefühl hervorrufen, ich darf mich jetzt über Recht und Gesetz hinwegsetzen, weil das ja so bedeutungsvoll die Sache, das rechtfertigt das. Und das ist eben nicht der Fall. Sondern wir leisten hier, wir wollen in NRW die Energiewende. Wir haben uns vorgenommen im Land, das steht im Klimaschutzgesetz, bis 2050 mindestens 80% regenerative Energien zu haben. Wir wollen die Energiewende.
Ich hatte jetzt aber was anderes gefragt.
Wir wollen, ja, ich sage aber nur, das ist ja der Zusammenhang. Wir wollen aber dann Wege gehen, die uns diese Ziele auch erreichen lassen, ohne dass wir Brüche haben. Und wenn ich dann jetzt sehe, von der Ausgangsfrage her, dass der Tagebau ist nun mal ein Geschehen, was in großen Flächen stattfindet, da kann man keinen Zaun drum machen. Es ist trotzdem ein Betriebsgelände. Und die Demonstranten sind, das ist meine Information, sowohl von der Polizei als auch vom RWE darauf hingewiesen worden, dass es ein privates Betriebsgelände ist,
ja,
in dem, wenn man sich nicht auskennt, auch Gefahren lauern, unterschiedlicher Art. Und wer sich zum Beispiel eine Förderbandanlage ankettet und da kann ja irgendeiner auf den Knopf drücken, der das gar nicht weiß. Dann wird der auseinandergerissen. Das heißt, die gehen sozusagen mit der bewussten Absicht, ihr Leben zu gefährden, um damit den Betrieb zu bringen, dass er stillgestellt wird.
Vielleicht hat deshalb gerade die Polizei vorgeschlagen, dass man einfach vorher abschaltet.
Ja, aber dann muss man auch dafür sorgen, dass das gar nicht erst so weit kommt. Die Menschen dürfen nicht in die Nähe solcher Anlagen, in denen sie sich nicht auskennen, rein. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, das wir haben. Es darf auch ausgeübt werden, selbstverständlich. Und natürlich auch zum Thema Klimaschutz. Ich bin auch ein bekennender Anhänger der Klimaschutzpolitik. Aber ich möchte nicht, dass die Menschen hier vor Strukturbrüche gestellt werden und dass unsere Region sozusagen in den Abgrund geschoben wird. Da haben die Menschen, die von anderswoher kommen, auch kein Recht zu, einfach über unsere Situation so zu befinden, dass sie sich anmaßen zu erkennen, was hier richtig und falsch ist.
Aber nochmal, weil das ja sicherlich auch ein Thema in Ihrer Fraktion sein wird. Gab es es diesen Vorschlag der Polizei, dass man die Bänder ruhen lassen soll für diese Protestaktionen? Und hat RWE das abgelehnt?
Das wird sicherlich dann ein Thema sein. Aber das ist dann ein Thema sozusagen hinter dem Rechtspunkt, das ganz klar erstmal hier zu akzeptieren ist, dass wenn Menschen in Betriebe eindringen, dass keine Demonstration mehr ist und dass sie natürlich dann auch adäquat damit rechnen müssen, dass auf sie anders reagiert wird, als wenn sie sich friedlich unter freiem Himmel versammeln. An solchen Demonstrationen, ob das nun gegen die Atomenergie insgesamt war oder gegen die Atomwaffen, habe ich selber teilgenommen. Und wir hätten uns nie angemaßt, irgendwelche Betriebsgeländen zu stürmen.
Frau Hempenmacher, Sie haben gesagt, es waren Altersgründe, die Sie daran gehindert haben, da bei den Besetzungen mitzumachen. Dass der Hausfriedensbruch in Kauf genommen wird, ist das für Sie in Ordnung?
Also für mich war das ein ganz besonderes Erlebnis, in diesem geräumten Ort Immerath zu stehen, wo Hunderte und Tausende Bürger aus ihren Häusern von RWE vertrieben wurden. Da sind noch vier Bauern, die dort noch ihre Höfe ja verteidigen oder noch bewohnen dürfen. Und wenn ich den Menschen ihren Boden unter den Füßen wegziehe und sage, euer Gelände habe ich jetzt gekauft und wir brechen eure Häuser ab. Was ist das denn anders als Hausfriedensbruch?
Also Frau Hempenmacher, ich störe mich an dem Begriff Vertreibung, denn damit verbinden wir andere Tatbestände und nicht, dass man als Ersatz ein anderes Haus bezahlt bekommt.
Aber die Menschen sind nicht freiwillig da weggezogen. Sondern darüber hat RWE in Zusammenarbeit mit ihren hörigen Politikern entschieden und nicht die Menschen aus freien Stücken. Und das war für mich, also ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren und habe hier die meiste Zeit meines Lebens gelebt. Also das mal wirklich auch zu erleben, wie so ein geräumtes Dorf aussieht, das und welche Macht ein solcher Konzern hat. 40.000 Menschen sind inzwischen im Braunkohlerevier umgesiedelt worden. 40.000 Menschen zu sagen, also wir haben den Boden unter euren Füßen gekauft und den ziehen wir euch jetzt weg. Also das ist für mich schon sehr, sehr bedrückend.
Also ich bin gespannt, Rainer Thiel von der SPD, wie Sie eigentlich die Macht von RWE einschätzen vor dem Hintergrund, dass dieser Konzern in den letzten 3 Jahren, ich glaube, 13.000 Arbeitsplätze verloren hat, die Aktie im Sinkflug und man weiß nicht so richtig, wie das in Zukunft eigentlich aussehen soll.
Da haben Sie völlig recht. Ich sage nochmal, man muss in diesem Konflikt auf die Sprache aufpassen. Wenn hier von Vertreibungen von hörigen Politikern gesprochen wird, ist das einfach nicht in Ordnung. Das ist eine Grenzüberschreitung. Ich bin nicht hörig vom RWE, nur weil ich mich für Arbeitsplatzinteressen einsetze. Ich habe die Stahlkrise erlebt und habe erlebt, wie Menschen Tränenaugen haben, wenn auf einmal ihr Arbeitsplatz unter den Füßen weggezogen wird. Und das muss man hier sehen. Hier wird auch niemand vertrieben. Hier findet geordnete Umsiedlung statt. Das ist ein völlig anderer Prozess mit den Betroffenen auch. Vertreibung erleben wir in Europa und der Welt im Moment an ganz anderen Orten. Bitte mit sauberen Begriffen.
Frau Hempenmacher, ich bedanke mich für Ihren Anruf. In Erkrath wartet Horst Mittau. Morgen, Herr Mittau.
Ja, guten Morgen. Auch ganz speziell an den Herrn Thiel von der SPD. Ich kann der Vorrednerin nur absolut recht geben. Sie hat Fakten benannt, wo der Herr Thiel...
Hoppla.
Hallo?
Jetzt sind Sie wieder da.
Das ist seltsam.
Nicht an Ihre Tasten, bitte.
Nee, ich war nicht an den Tasten. Das habe ich häufig ja hier, seit ich das neue Modem habe.
Also, Zustimmung für Ihre Vorrednerin.
Absolut. Und ich kann nur sagen, die Politiker haben zukunftsbezogen zu planen. Und da frage ich mal den Herrn Thiel, inwieweit er zukunftsbezogen geplant hat, wenn über Jahrzehnte letztendlich der Braunkohleabbau und überhaupt der Kohleabbau subventioniert wurde. Und man wusste, dass es eine Technologie ist, die letztendlich erhebliche Schäden anrichtet. Und damals hat zum Beispiel die Atomlobby ganz klar gesagt, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten, dann gehen die Lichter aus. Das gleiche Argument höre ich jetzt schon wieder. Es ist schwachsinnig, muss ich wirklich sagen, so zu argumentieren und den Leuten Angst einzureden. Hier gehen keine Lichter aus. Wenn man hier zukunftsbezogen geplant hätte, was man leider nicht getan hat, dann hätte man die wirklich regenerativen Energien weiter und zwar in erheblichem Maße gefördert. Und dass Lobbyisten, und das kann der Herr Thiel auch nicht bestreiten, hier die Gesetze schreiben und nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Berlin. Das sind nachweisbare Tatsachen. Und dass zum Beispiel RWE auf diesen Vorschlag nicht eingegangen ist, für 2 Tage dieses Braunkohlekraftwerk beziehungsweise diesen Abbau stillzulegen. Diese Frage hat er nicht beantwortet. Da ist er auch wieder ausgewichen. Ich möchte da eine klare Antwort darauf.
Dann versuchen Sie sich, Herr Thiel, nochmal zurückzuversetzen in frühere Zeiten, wo man die Zukunft der Braunkohle hätte anders planen können. Tut Ihnen da im Nachhinein auch manches leid?
Also ich gehe jetzt nicht auf die Begriffe wie schwachsinnig ein. Ich würde wirklich auch alle bitten, die an dem Diskurs beteiligt sind, über ihre Wortwahl nachzudenken. Wir reden immerhin noch als Demokraten miteinander. Ich habe schon in den 90er Jahren in Grevenbroich damals als Kommunalpolitiker angefangen, über Strukturwandel zu diskutieren, wissend, dass Braunkohle endlich ist und dass wir anfangen müssen, jetzt schon uns um Alternativen zu kümmern. Das nenne ich Zukunftspolitik. Und wir haben in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, 2010 schon und 2012 erneuert, dass wir ein Innovationsprojekt im Rheinischen Revier haben wollen. Das ist im Koalitionsvertrag festgehalten. Wir wollen das Revier nach vorne bringen mit neuen zukunftsgerichteten Arbeitsplätzen und Industrie- und Arbeitsstrukturen, auch in enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Wir haben eine Enquete-Kommission zur Zukunft der Chemie Nordrhein-Westfalen gehabt. Dort haben wir uns den Stoff Braunkohle nochmal angeguckt und dann auch festgestellt, dass man auch andere Dinge damit machen kann, als es zu verbrennen, nämlich Produkte, die wir im Alltag benötigen können, die obendran dann auch noch CO2 binden. Wir haben verschiedene Projekte in Nordrhein-Westfalen, wo man sich mit dem CO2-Ausstoß auch unter chemischen Gesichtspunkten befasst. Wir können aus CO2...
Aber trotzdem insistieren Sie darauf, dass es weiterhin auch verbrannt wird,
wir
dieser
können,
Stoff, obwohl er nicht allzu viel Energie hergibt.
Lassen Sie mich den Gedankengang zu Ende sagen. Wir können aus CO2 Produkte machen. Wir können CO2 auch in Methanol umwandeln und das Energiegehalt, was da drin ist, auch anders nutzen. Und der Energiegehalt der Braunkohle ist immerhin so, dass sich der Abbau lohnt und die, Verstromung damit einen gewissen Preis gehalten werden kann. Wenn hier gesagt wird, Subventionierung, Braunkohle wird nachweislich nicht subventioniert. Subventionieren tun wir, und zwar zu Recht, sage ich hier, damit das jetzt nicht wieder als Polemik aufgefasst wird, wir subventionieren als Gesellschaft mit 70 Milliarden Euro pro Jahr den Aufbau der regenerativen Energien. Und in meinem Wahlkreis habe ich überall dort, wo wir Windräder errichten wollen, größte Diskussionen in der Bürgerschaft, die das nicht wollen. Auch gerade in der Nähe, der Braunkohle, die sagen, nein, das wollen wir hier nicht.
Wobei Ihre Kaltreserve, über die wir gesprochen hatten, ist ja natürlich auch eine Art von Subvention, wenn man Kraftwerke runterfährt, die gar nicht produzieren und trotzdem aber Geld bekommen.
Man kann das so sehen, ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass hier eine Leistung vorgehalten wird, die dann auch adäquat bezahlt wird. Und das ist ein Vergleich zu dem, was wir bewusst und gut in den Erneuerbaren stecken, sind das Bruchteil. Man muss das mal ein bisschen in Relation immer sehen. Und nach 5 Jahren sind die raus, komplett, und dann gibt es auch kein Geld mehr. Also insofern haben wir das ein Ausstiegsszenarien in einer bestimmten Zeit, die und dann hier zur Reduzierung der Kraftwerkskapazitäten führt.
Warum Herr Mittau, bei Ihrer Frage hatten Sie nicht wirklich die Hoffnung, dass Sie beide näher zusammenrücken, oder?
Aber keineswegs. Praktisch ist ja gar nichts passiert. Sie haben Kommissionen gebildet, sie haben Untersuchungen, sie haben das und das, aber praktisch ist gar nichts passiert. Und die Frage, die ich gestellt habe dem Herrn Thiel, ob der RWE das abschalten sollte für die 2 Tage, die hat er geflissentlich völlig übergangen.
Ja, die hatte ich ja auch schon mal gefragt.
Sag ich gerne was zu.
Bitte.
Das haben Sie schon.
Nee, ich bin der Auffassung, dass das nicht richtig ist, weil man sich selber in Gefahr setzt, dann ein Unternehmen zu zwingen, dass es abschaltet. Wenn Sie jetzt die nächste Welle haben, dann sagen die, ja, Autos produzieren auch CO2. Jetzt besetzen wir mal eben Ford und die sollen die Bänder stilllegen. Oder aber der WDR gefällt mir in seiner Sendung nicht, da kommen wir mal eben rein, dann können die hier abschalten. Nein, das geht nicht. Da ist eine rechtliche Grenze in unserer Demokratie, die nicht überschritten werden darf, nur weil man sich selber anmaßt zu entscheiden, was richtig und falsch ist.
Also geht es um harte Kante zeigen.
An dieser Stelle geht es darum, dass wir die Spielregeln, die wir uns in der Demokratie gesetzt haben, anerkennen und die gelten für alle. Und das muss man auch, ich bin ja dafür, dass man demonstriert, aber mit den Spielregeln. Und ich habe in meinem Leben oft demonstriert, wir haben uns solche Dinge nicht angemaßt.
Herr Mittau, ich glaube, was diesen Punkt angeht, sind wir jetzt etwas klarer. Ich bedanke mich für Ihren Anruf und in Eschweiler. Eschweiler ist heute ein Hotspot, sagt man heutzutage, des WDR-5-Tagesgesprächs, Carsten Lohrsee. Guten Morgen, Herr Lörsi.
Guten Morgen. Erstmal noch ein Hallo an Herrn Thiele. Vorab muss ich dazu sagen, er hat im Internet auf diese Aktion aufmerksam gemacht. So bin ich auch aufmerksam geworden und danke erstmal auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.
Was wollen Sie uns denn sagen?
Erstmal Folgendes, und zwar, dass der Aktivismus gegen die Braunkohle, den kann ich auch natürlich verstehen in einer Richtung. Viele Leute wollen erneuerbare Energien. Ich selbst, obwohl ich bei RWE beschäftigt bin, habe auch nichts dagegen, auf erneuerbare Energien zu setzen. Nur sehe ich das Hauptproblem, Nummer eins, darin, dass der Aktivismus zu extrem wird. Der Hausfriedensbruch und Landfriedensbruch, was die Tagebaue angeht, ja, das ist eine Straftat. Das ist nun mal so. Und das kann man nicht schönreden, auch nicht von wegen der Zweck heiligt die Mittel, sondern das ist festgelegt eine Straftat und das muss auch so behandelt werden.
Das hat ja Herr Thiel auch mehrfach gesagt. Aber wo Sie nun sagen, dass Sie auch bei RWE arbeiten, würde mich mal interessieren. Ich hatte ja schon gesagt, mit welch ungünstigen Daten und Zukunftsvisionen RWE gerade unterwegs ist. Mit welchen Ängsten Sie eigentlich gerade und Ihre Kollegen zur Arbeit gehen?
Ehrlich gesagt spielt bei uns momentan eine Angst die Hauptrolle. Und zwar, dass die Aktivisten im Hambacher Forst auch speziell tätlich gegenüber den RWE-Mitarbeitern werden. Ich persönlich arbeite im Tagebau Inden. Wir haben nicht so viel mit der ganzen Sache zu tun. Von daher kommen wir relativ gut weg. So wirklich Ängste um den Arbeitsplatz haben wir natürlich auch alle. Ein sofortiger Braunkohleausstieg würde einen kompletten Strukturbruch in der Städteregion Aachen im Landkreis Düren bedeuten. Viele Leute hier, viele Familien auch sind von der Kohle abhängig.
Ja. Aber warum haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass es Gewalt gegen Personen geben könnte? Warum?
Ich habe im Internet eine Seite der Braunkohlebefürworter beziehungsweise den für die gegen diese Art von Öko-Extremismus, ich nenne es jetzt einfach mal so, Entschuldigung für den Ausdruck, stehen. Und auf dieser Seite habe ich schon mehrere Nachrichten bekommen, auch von Privatpersonen, die
na, dann im Umkreis des Dann hoffen wir mal, dass das, was da steht, nicht zur Praxis wird. Wir haben gemerkt in diesem WDR5-Tagesgespräch, das ist ein hochemotionales Thema. Die Debatte ist beileibe nicht beendet, aber für heute sage ich danke allen, die dabei waren. Unser Gast war Rainer Thiel. Er ist Mitglied der SPD-Fraktion im Landtag. Danke, Herr Thiel, dass Sie hier waren.
Vielen Dank auch an Sie.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.